Der Krieg im Nahen Osten bleibt das alles Bestimmende und entwickelt sich langsam aber sicher zu einer Hängepartie. In den USA wächst so der Druck auf Donald Trump, da die Straße von Hormuz als politisches Faustpfand immer brisanter wird. Trotz Tankrabatt und Pipeline-Plänen aus den Golfstaaten bleiben die Energiepreise weltweit daher hoch. Ein Niveau, an das wir uns vielleicht gewöhnen müssen. Außerdem, sowohl Donald Trump als auch Putin waren in China. Trump setzt auf Ankündigungen, Putin brachte Verträge mit. Vielleicht entsteht hier tatsächlich eine engere Allianz. Die Aktienmärkte bleiben bei all dem überraschend robust. Auf der Zinsseite denkt die Fed statt an Zinssenkungen nun sogar an Zinserhöhungen, um die drohende Inflation aufgrund der hohen Energiepreise einzudämmen. Das dürfte Donald Trump gar nicht schmecken. Was bedeuten die Entwicklungen für die kommenden Monate? Müssen wir uns an hohe Energiepreise und neue Unsicherheiten gewöhnen? Und wie sollten sich Anleger in diesem Spannungsfeld positionieren? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 154. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 21. Mai 2025 und bei mir sitzt heute hier nur zu zweit im höchsten Podcaststudio Deutschlands der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Ulrich, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, jetzt sitzen wir wieder zu zweit hier. Ne? Beim letzten Mal war ein bisschen mehr Lametta, wie man so schön sagt. Die Hütte war voll und wir hatten auch Spaß.
Macht Spaß mit vielen Leuten.
Ja, wenn mal so jemand einem zunickt so ein bisschen, ne? Und man kriegt so ein bisschen
viel. Tolle Diskussion. Also ja. Es kam wirklich sehr interessiert und auch sehr fachmännisch und frauliche Fragen. Ganz toll.
Auf jeden Fall. Also war eine schöne Veranstaltung. Deswegen nochmal schöne Grüße nach Halle an der Saale in die Saale-Sparkasse. Vielen Dank für diese tolle Organisation und vielen Dank natürlich auch an alle, die dort waren und uns heute auch wieder hören. Das wird mich natürlich am meisten freuen, wenn wir da vielleicht neue Hörerinnen und Hörer gewonnen haben oder Menschen, die uns schon lange hören, endlich mal vielleicht auch in Persona gesehen haben. Aber wir wollen mal kommen zu den aktuellen Themen. Der Krieg im Iran, der bleibt ja das beherrschende Thema, oder nennen wir es mal den Krieg im Nahost, denn irgendwie hat sich es ja auf die ganze Region so ein bisschen ausgeweitet. Sind wir denn da mittlerweile bei diesem Thema Hängepartie angekommen, über das wir ja schon so oft geredet haben, oder hast du noch Hoffnung, dass es da jetzt bald eine Lösung gibt?
Ja du, ich hoffe mal nicht, dass es eine Hängepartie wird, denn soweit ich weiß, hört man beim Schach ja bei einer Hängepartie erstmal auf zu spielen, weil die Bedenkzeit vorbei ist.
Ach, das ist ein Schachausdruck, Hängepartie?
Ja, ja. Es kommt. Ach so. Also ich bin jetzt kein Schachspieler, aber ich meine, dass dann unterbricht man, weil jemand zu viel nachgedacht hat vorher. Und fängt dann wieder an. Ich hoffe ja, dass jetzt hier im Hintergrund weiter gespielt ist, das falsche Wort, also verhandelt wird. Ich hoffe, dass eher so das Bild von Verlängerung der Elfmeterschießen vielleicht dem Thema gerechter wird. Denn da gibt es dann wenigstens am Ende ein Ergebnis und das brauchen wir. Denn das ist es schon, was die Marktteilnehmer erwarten, dass sich irgendwas tut, dass also dieser gegenwärtige Zustand, ja, in dem die zweitwichtigste Handelsstraße der Welt geschlossen ist, dass das eben kein Dauerzustand sein kann. Aber was man ja feststellen muss jetzt nach 3 Monaten, ist, dass die Verhandlungsanreize wohl geringer sind, als man gedacht hat. Denn wenn ich mir vorstelle, für den US-Präsidenten waren es ja immer die Midterms, ja, die Wahlen im Herbst. Aber mittlerweile fragen wir uns da, spielen die für Donald Trump eigentlich überhaupt noch eine Rolle? War ja immer ein geflügeltes Wort, ja, der Benzinpreis in den USA ist eigentlich das, was die Regierung dann am Ende regiert, so ungefähr. Das scheint aber auch gar nicht so sehr der Fall zu sein. Also die Beliebtheitswerte sind niedrig, aber das schert anscheinend Donald Trump nicht. Und auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, oder hat man sich immer die Frage gestellt, wie lange hält der Iran durch? Es kommt ja auch nichts mehr dort weg an Produktion. Das heißt, er schädigt die Produktionsanlagen. Nur ist es so, dass im Iran die Bevölkerung anscheinend kapituliert hat. Das Regime sitzt eben bombenfest im Sattel. Bis vor kurzem hat es ja da auch noch gehießen, dass interne Flügelkämpfe das Regime schwächen könnten, dass auch der religiöse Führer ja bisher nicht präsentiert wurde, weil er anscheinend dazu auch gar nicht physisch in der Lage ist. Aber auch da ist nichts zu sehen, dass sich Dinge in Bewegung setzen. Die Revolutionsgarden haben das Land anscheinend fest im Griff. Ja. Und bis dahin geht halt der Stillstand weiter. Es fehlen 10 Millionen Barrel jeden Tag an Versorgung der Weltwirtschaft mit Rohöl. Gestern sind mal gnädigerweise 6 Millionen, also ein paar Schiffe durchgelassen worden, 6 Millionen Barrel, aber das ist ja, um mal ein anderes Bild zu wählen, das ist ja nur ein Öltropfen im leeren Tank, würde ich mal sagen.
Die Lage in den USA, die wird jetzt für Donald Trump so langsam irgendwie dann auch zur Zwickmühle, insbesondere auch wegen des Faustpfands der Straße von Hormuz. Da ist ja wirklich ein großes Druckmittel des Iran. Wie prekär ist denn die Lage in den USA und wann könnten wir denn erste, vielleicht größere Bremsspuren da auch in der konjunkturellen Entwicklung sehen? Oder fängt das schon an eigentlich?
Ja, also da sagst du wirklich das Wesentliche oder reißt du das wesentliche Thema an, was auch bei unseren internen Beratungen sowohl im Makro-Research als auch im Portfolio-Management bei den Marktteilnehmern natürlich im Mittelpunkt steht. Da geht es um dieses sogenannte Risikoszenario, das, was bisher Risikoszenario war. Also die Situation, dass die Ölknappheit einfach anhält und die Reserven eben immer geringer werden, dass es also wirklich zu einer physischen Knappheit kommt. Ja, bis jetzt haben ja die Aktienmärkte insbesondere durch den Konflikt einfach durchgesehen. Ja, die Weltwirtschaft war zu Beginn des Iran-Kriegs mit riesigen Ölreserven ausgestattet, außergewöhnlich hohe Bestände. Und dann haben halt die Aktienmarktleute fest angenommen, dass diese Reserven eben monatelang reichen und einen physischen Engpass verhindern und eben die Situation abpuffern und dass in dieser Zeit eben eine Lösung für die Versorgung aus dem Golf von Persien dann eben erreicht würde. Ja, ersteres stimmt, das mit dem Puffern. Letzteres steht eben noch aus, das ist es eben. Und dieses Risikoszenario würde sich dann ergeben, wenn die Knappheitssignale immer größer würden. Das ist nicht so, dass wir morgens aufwachen und sehen, dass weltweit die Tanks leer sind, sondern das ist ja auch ein langsamer Weg hinein, immer größere Knappheitssignale. Dann hören die ersten Fluggesellschaften auf oder schränken erstmal ihre Flugpläne ein. Dann wird es immer weniger, dann kommen andere Meldungen, dass das und jenes nicht mehr funktioniert. Das ist ja über alle Branchen dann sehr, sehr unterschiedlich und regional unterschiedlich gestreut. Aber irgendwann wird sich der Markt sagen, so, also jetzt sind die Beschränkungen so groß. Und sehen wird man es dann wahrscheinlich am Rohölmarkt, wenn dann der Preis klettert. Und dieses Risikoszenario ist auch bei uns gekennzeichnet durch einen Rohölpreis von 150 bis 200 US-Dollar pro Barrel. Und das eben dann auf absehbare Zeit, also bis zum Ende des Jahres. Das würde tatsächlich die makroökonomischen Parameter weltweit ändern und auch die Markteinschätzungen. Wir müssten die Konjunktur nochmal deutlicher nach unten nehmen. Wir kommen in den Bereich, wo man von einer Rezession anfängt zu sprechen, je nachdem, wie lange dieser Zustand anhält. Und das würden die Aktienmärkte nicht einfach so passieren lassen. Dann würden wir auch einen Rückgang dort erleben. Auf der anderen Seite geht die Inflation hoch. Wir sind dann bei deutlich höheren Inflationsraten, auch in Deutschland. Also da geht es Richtung 5, 6, vielleicht sogar 7%. Und das würde den Zinsmarkt nicht unangetastet lassen. Die Anleihemärkte waren ja schon bisher auch etwas skeptischer, was die Wirkungen des Konflikts angeht. Die Zinsen sind ja schon langsam nach oben geklettert, weil man einfach hier nicht ignorieren kann, dass schon jetzt eben inflationäre Gefahren da sind, die noch nicht so schlimm sind. Aber das hat man schon in die Zinsen aufgenommen. Die ganze Zinskurve ist nach oben gegangen. Und das würde sich in so einem Szenario jetzt auch noch verhärten bzw. verstärken. Das sind so die Parameter, die man dann eben berechnen würde, wenn man der Auffassung ist, dass man in dieses Risikoszenario hineingeht. Das wiederum ist allerdings auch schon eine sehr schwierige Frage. Wann ist man in diesem Risikoszenario drin? Wann greift es denn? Es reicht nicht, wenn wir mal ein paar Tage lang so Ausschläge von Preisen nach oben haben, sondern das muss dann wirklich dauerhaft für Monate die Situation am Rohölmarkt sein. Die ganze zweite Jahreshälfte muss dann von solchen hohen Preisen gekennzeichnet sein. Und das muss man sich dann natürlich vorstellen, wie sich eine solche Verschärfung der ökonomischen Beeinträchtigung, wie sich das dann wieder auf die politische Sphäre auswirkt. Natürlich steigen dann die Handlungsanreize, die Verhandlungsanreize. Und wir wissen alle, wie sich das dann gestaltet. Dann sind die Rohölpreise exorbitant hoch. Die nächste Verhandlungsrunde kommt, die nächsten Meldungen kommen. Wir haben uns geeinigt, aus dem Weißen Haus wahrscheinlich, beste Freunde mit dem Iran, eine großartige Zukunft. Und dann wird natürlich am Markt wieder das Gegenteil gespielt. Das heißt also, die Volatilität könnte extrem hoch werden in so einem Szenario. Zumal dann wahrscheinlich der Iran nach 3 Tagen später dann dementiert und sagt, wir wissen von keinen Verhandlungen. Also das ist ja das Muster, was wir bisher erlebt haben. Und das würde erstmal eine sehr, sehr starke Volatilität auslösen, bevor man am Markt dann sagt, ja anscheinend ist es immer noch kein Einigungsdruck hoch genug. Das heißt, uns könnten da eben dann sehr starke Schwankungen ins Haus stehen. Aber 2 Bemerkungen zu diesem Risikoszenario möchte ich an der Stelle noch machen. Erstens, wir glauben nach wie vor, dass wir zu einer Verhandlungslösung kommen, weil am Ende siegt die Ratio, das heißt also die rationellen Handlungsanreize in der Verhandlungssituation dann doch. Und zweitens, selbst wenn es zu einem solchen Risikoszenario kommt mit einer deutlich veränderten und eingetrübten Konjunkturdynamik und auch rückläufigen Aktienkursen, ist das unserer Meinung nach dann eine Situation, die nicht lange anhalten würde. Denn die Weltwirtschaft würde mit aller Kraft umschalten auf neue Transportwege, auf andere Energielieferanten. Und würde mit Hochdruck daran arbeiten, diese Problemstelle zu lösen. Wir haben jetzt ja schon die Information, dass Pipelines gebaut werden. Das heißt also, es ist dann auch absehbar, dass diese Situation irgendwann endlich ist. Und deswegen liegt es sehr nah, wir werden es noch uns genauer anschauen, aber liegt es jetzt schon sehr nah, dass eventuelle Rückgänge an den Aktienmärkten dann vorübergehend sind und für den langfristigen Anleger dann das klassische Kaufverhalten und Kaufsignal darstellen würden, weil es eben absehbar ist, dass diese Schwachstelle, politische Schwachstelle, neue politische, dauerhafte Schwachstelle der Straße von Hormuz, dass die eben geschlossen würde durch Neuorganisation der Weltwirtschaft. Das ist aber alles immer noch hypothetisch. Wir sind nach wie vor in dem Hauptszenario. Wir rechnen damit, dass die Ölpreise dann aufgrund von politischen Einigungen wieder sinken.
Trotzdem, die Benzinpreise und damit auch die Heizölpreise beispielsweise, die bleiben ja recht hoch. Bei den Benzinpreisen haben wir immerhin den Tankrabatt, Öl bleibt weiterhin teuer. Und es gibt jetzt ja auch Bestrebungen von den Golfstaaten, eben eine größere Pipeline zu bauen, die eben diese Meerenge von Hormuz umgeht, sodass man quasi gar nicht mehr ganz da durchfahren muss, sondern quasi schon vorher einen Hafen findet im Oman, wo man eben das Öl abholen kann und so einfach sagt, okay, egal was ihr macht, wir sorgen dafür, dass es weitergeht. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, so als Ölkonzern oder als Mineralölkonzern, der jetzt dann auch Benzin verkauft und so weiter, würde ich nicht sowieso trotzdem da Risiken einpreisen und sagen, ja, aber so günstig wie es war, können wir es nicht mehr machen, weil das Risiko bleibt ja, dass da irgendwas passiert.
Das hängt davon ab, welche physischen Möglichkeiten es tatsächlich gibt, wie gefährdet also beispielsweise dann neue Pipelines werden, wie schnell sie eingerichtet werden können. Aber aus meiner Sicht ist es überhaupt keine Frage, dass insbesondere in den Lieferketten, in der Versorgung mit Rohöl und anderen Produkten alternative Lieferwege gefunden werden, auch aus dem Persischen Golf. Da ist dann eher die Frage des Timings, wie lange dauert das, aber das ist vorübergehend. Schwieriger ist aus meiner Sicht eher ein Thema, was die Golfstaaten selber betrifft, außerhalb des Erdöl- und des Rohstoffthemas. Denn die gerade die Golfstaaten geben sich ja jetzt gerade alle Mühe, Geschäftsmodelle für die Zeit nach dem Rohöl zu entwickeln. Ja, das ist die Tourismusregion, das ist der Handelsstandort, das ist der KI-Standort mit günstiger Energie, ist ja auch ein Thema, Verkehrsdrehkreuze. Das sind ja die Dinge, die da im Raum sind. Und diese neuen Geschäftsmodelle, diese Ideen ja eigentlich eher nur, die nehmen ja schweren Schaden, wenn es eben nicht gelingt, mit diesem großen Antagonisten Iran in dieser Region zu einer friedlichen Basis zu kommen, denn dann geht das Vertrauen verloren in dieser Region und auf mangelndes Vertrauen kann man kein Geschäftsmodell bauen. Und umgekehrt für den Iran ist es ja auch prekär, wenn er nicht kompromissbereit ist, isoliert er sich ja selber immer weiter. Autoritäre Regime stellen ihren Machterhalt und auch ihre sonstigen politischen Ziele zwar immer über die Wirtschaft, das ist das Kennzeichen von solchen Systemen, aber sie müssen immer aufpassen, dass sie das nicht überziehen. Das rächt sich nämlich dann, wenn man dem Land eben zu viel Misswirtschaft und zu viel Verzicht zumutet. Selbst der Iran hat das ja auch schon gemerkt, dass die Proteste sich an ökonomischen Fragen aufgehängt haben. Insofern ist da auch die Bewegungsfreiheit des Landes auch nicht unendlich. Das heißt also, man muss auch wieder zu Zusammenarbeit kommen. Das ist aber eine Frage, die muss die Region lösen. Für die Weltwirtschaft ist das Thema Rohstoffe das Wichtigste. Und wie gesagt, da gehe ich davon aus, dass da als erstes Lösungen gefunden werden. Neue Lösungen, wenn es notwendig ist.
Last but not least, um diesen, sag ich mal, Themenkomplex rund um Iran, Donald Trump, Handelsbeziehungen etc. abzurunden, vielleicht nochmal einen Blick auf die Treffen, die in der vergangenen Woche auch stattgefunden haben. Nämlich Trump war in China zu Besuch beim Ministerpräsidenten.
Nicht nur Trump.
Nur Trump, sondern eben kurz darauf auch Putin. Trump hat einige Deals angekündigt. Putin hatte anscheinend direkt irgendwie, hieß es, 41 Verträge im Gepäck, die unterzeichnet wurden. Irgendwelche Lieferverträge über Öl, Gas etc. Formt sich hier jetzt eine Allianz zwischen Russland und China? Oder ist das eher so, dass China sagt, naja, der braucht Geld, ich brauche Energie und ich nutze jetzt die Situation, um günstig an gewisse Rohstoffe zu kommen?
Das ist ja die Frage aller Fragen. Wie sieht die Weltwirtschaft in 10 Jahren aus? Gibt es diese Zweiteilung? Ich würde sie eher so kennzeichnen, globaler Süden und ehemaliger Westen beziehungsweise alte Industrieländer. Wird das tatsächlich die Zukunft werden, dann könnte man jetzt diese Schritte, diese Verhandlungen, diese Verträge interpretieren als ein weiterer Schritt dahin, wobei da extrem viele Schritte notwendig wären und die unterschiedlichen Interessen im sogenannten globalen Süden ja auch nicht zu unterschätzen sind. Also schon zwischen China und Russland ist es ja alles andere als eine Liebesheirat, sondern es ist ja aus der Not geboren und mit Abhängigkeiten, die genau im chinesischen Interesse sind. So soll sich die Welt gestalten nach chinesischen Vorstellungen. China in der Mitte der Welt, eigentlich des Universums, und alle anderen drumherum als Abhängige. Und idealerweise muss man das nicht durchsetzen mit Militärgewalt, sondern mit Softpower und mit ökonomischer Abhängigkeit. Das ist so das Zielbild. Ob das sich so umsetzen lässt in der modernen Wirtschaftswelt, das muss man dann sehen. Sicherlich nicht geradlinig. Insofern kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass es morgen eine Allianz gibt zwischen den Ländern und die Welt deswegen schon ganz anders aussieht. Das ist ein Prozess, der dauert viel, viel länger.
Nichtsdestoweniger, Aktienmärkte, würde ich sagen, überraschend stabil. Trotz aller Unsicherheiten und Unwägbarkeiten ging es da tendenziell weiter in eine stabilere Lage rein. Oder man kann sogar sagen, wenn man auf den DAX guckt, sogar ganz ordentlich bergauf. Der Dow steht bei über 50.000 Punkten, der DAX nähert sich den 25.000 wieder an. Nvidia hat die Wartungen zwar übertroffen, aber anscheinend gibt es da doch irgendwie Zweifel immer noch an den Zahlen, nicht an den Zahlen, aber zumindest an der weiteren Entwicklung. Man bleibt vorsichtig. Haben wir diese KI-Blase damit so ein bisschen überwunden oder bleibt das noch und wir müssen uns weiterhin darauf einstellen, dass da vielleicht ein bisschen Skepsis bleibt, ob diese Blase oder ob diese hohen Bewertungen weiterhin Bestand haben?
Ja, die Erwartungen sind einfach exorbitant. Ich meine, wir haben es bei Nvidia gestern wieder gesehen. Tolle Zahlen, aber der Markt
Der Markt will mehr.
Jetzt gestern war es bei Nvidia das Thema, dass die Firma zu wenig gesagt hatte über positive Perspektiven auf dem chinesischen Markt. Da sind die Umsätze ja bei null, mehr oder weniger in den Hochtechnologieprodukten. Da kam gestern nichts und das war eben ein Punkt, warum die Märkte gesagt haben, naja, so toll ist es nicht. Aber vor allen Dingen ist es eben der Hintergrund, dass die Erwartungen so hoch sind. Ich meine, Wir hatten ja am Anfang des Jahres Anzeichen dafür, dass der Markt etwas mehr an Nüchternheit einpreisen würde. Die Technologieaktienbewertungen sind runtergekommen. Der Markt hat auch unterschieden zwischen unterschiedlichen Geschäftsmodellen im Technologie-, im KI-Sektor. Und das wurde allenthalben interpretiert, dass man eben anders als in sonstigen Euphorie- und Bubble-Phasen eben durchaus mehr Rationalität sehen kann. Das ist alles wieder weg. Ja, die Technologiewerte sind in den letzten Wochen wieder zurückgekommen mit alter Stärke. Und wir haben ja jetzt große Ereignisse vor uns. SpaceX als Emission und OpenAI soll ja auch noch kommen. Das Jahr wird schon noch weiter von Technologie und Erwartungen geprägt sein. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Technologiegeschichte auch eigentlich das einzige, aber auch ein sehr wirksames Gegengewicht zu den negativen Auswirkungen des Iran-Kriegs bisher gewesen ist. Die Unsicherheit aus dem Nahen Osten bremst die Konjunktur, aber die Investitionen, die auch nicht nur in den USA, wenn wir uns hier anschauen, was hier an Infrastruktur auch gelegt wird. Jetzt sind wir im Rhein-Main-Gebiet hier ein bisschen voreingenommen, weil hier die ganzen Rechenzentren konzentriert sind, aber das ist ja wirklich markantest, wie hier die Infrastruktur ausgebaut wird. Also diese Investitionen sind natürlich ein Gegengewicht gegen das Problem, was sich in diesem Jahr eben über den Welthandel gelegt hat. Und vor dem Hintergrund ist vielleicht die Aufmerksamkeit für Übertreibungen im Technologiesektor nicht so hoch, beziehungsweise man sagt, es ist eben, wie gesagt, ein Gegengewicht. Aber das hilft nicht, dass diese Dinge immer wieder neu eingewertet werden. Und auch in einem Risikoszenario ist natürlich auch wieder eine neue Beobachtung des KI-Sektors notwendig. Ja, wir stehen ja so vor Fragen, wie hoch ist beispielsweise die Zahlungsbereitschaft von privaten Haushalten und auch Unternehmen für die KI-Produkte. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob wir da uns in einer Boomenwirtschaft befinden oder ob wir gerade in einer Rezession sind. Also da kann es dann auch wieder Rückwirkungen geben auf den KI-Sektor, auch wenn Zinsen steigen und eben gerade die großen US-Technologiegiganten eben sehr viel jetzt über die Anleihenfinanzierung eben auch an Grundlagen legen für ihre Investitionen, ist das bei hohen Zinsen natürlich dann auch ein Problem. Also wir müssen hier schon weiter aufmerksam bleiben, aber nach wie vor grundlos sind diese Impulse, die an den Aktienmärkten zu spüren sind, nicht.
Dann lass uns auch nochmal einen Blick auf die Zinsseite werfen. Da hat die FED ja jetzt angekündigt, es war zu lesen im letzten Protokoll, dass weitere Senkungen der Zinsen erstmal ad acta gelegt werden und man tatsächlich eher so in Richtung Zinserhöhungen denkt, um dann die Inflation, die jetzt ja auch so langsam in den USA aufkeimt, einzugrenzen. Bevor wir vielleicht nochmal so über die Entwicklung auf der Zinsseite reden, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erläutern, wie der Zusammenhang ist zwischen ich erhöhe die Zinsen und dadurch sinkt die Inflation. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich glaube, der Zusammenhang, der ist immer nicht so ganz einfach.
Als Zentralbanker frage ich mich jetzt, löst diese Situation eine Inflation aus? Das ist der Ausgangspunkt. Die reinen Preissteigerungen für Öl, Benzin, Kerosin und dann Lebensmittel beispielsweise über die Düngethematik und auch die Transportthematik, diese reinen Preissteigerungen reichen nicht aus für eine Inflation. Inflation heißt, dass wir in den nächsten 3, 5, 8 Jahren deutlich steigende Inflationsraten haben, also höhere Inflationsraten haben, deutlich über meinem als Notenbanker meinem Ziel von 2%. Diese Frage muss ich mir stellen und da bin ich ganz schnell bei dem Thema Überwälzungen. Überwälzungen jetzt nicht nur vom Düngemittel in den Lebensmittelpreis, sondern vom Lebensmittelpreis über Lohnforderungen in höhere Löhne und zwar sehr, sehr viel mehr höhere Löhne, als dann die Inflationsrate ist.
Also so nach dem Motto, alles wird teurer, wir müssen den Leuten mehr Geld geben, damit die sich das überhaupt noch leisten können.
Und dann überschätzt man die Inflation schnell, weil man von den aktuellen Raten ausgeht und dann macht man höhere Abschlüsse, als es eben tatsächlich eigentlich angemessen wäre. Und dann geht es weiter in die Dienstleistungspreise. Das heißt also, es kommt ein ganz, ganz breiter Prozess in Gang. Und das ist es, was ich als Notenbanker verhindern muss. Und ich muss unterscheiden zwischen diesen kurzfristigen Rohölpreissteigerungen, die auch schnell wieder vorbei sein können, und diesem gefährlichen Inflationsprozess in der Breite. Und da verhalte ich mich dann als Notenbanker auch so ein bisschen sicherheitsorientiert. Ich weiß, dass diese Überwälzungen und dieser breite Inflationsprozess und diese überschießenden Lohnabschlüsse einfacher sind, wenn die Wirtschaft boomt, als wenn die Wirtschaft in der Rezession ist. Und ich als Notenbank kann mit meinen Zinsen natürlich die Wirtschaft weiter abbremsen und dann eher Signal aussenden, dass die wirtschaftliche Dynamik nicht allzu hoch sein wird, und das eben als Signal an die Wirtschaftsakteure senden, damit sie eben in ihren Planungen, Preisplanungen nicht übertreiben. Das ist so die Logik. Also wenn ich als Notenbank nichts tue, dann könnten die Marktteilnehmer das als Signal auffassen, dass Überwälzungen, Preisüberwälzungen, ob das in einem Unternehmen ist oder ob das eben bei den Gewerkschaften ist, einfach möglich sind. Im Gegenteil, die Notenbank wird ja alles dafür tun, dass es der Konjunktur und den Finanzmärkten besser geht. Und das wäre dann eine Fehlentwicklung aus meiner Sicht. Also überlege ich, ob ich die Zinsen erhöhe, um eben ein bisschen Bremswirkung auf die Wirtschaft auszuüben. Dann werden die Hausfinanzierungen teurer, das haben wir ja jetzt schon gesehen.
Autofinanzierung teurer.
Die Autofinanzierung, Konsumkredite und auch Firmenkredite natürlich. Die Aktienmärkte ziehen sich ein bisschen zurück, also es wird alles ein bisschen eingebremst. Und als Notenbanker sage ich mir dann, das lieber am Anfang, eine frühe und auch eine deutliche Haltung. Ich mache auch weiter. Ich kündige an, dass ich weitermache, wenn dieser Inflationsprozess eben festzustellen ist.
Da sind wir wieder bei dem Thema Psychologie, ne?
Richtig. Ich will jetzt schon das Verhalten der Wirtschaftsakteure ändern und einbremsen. Also lieber früh und ein bisschen weniger, als später eben danach arbeiten, wenn die Inflation da ist. Das ist ja das, was im Jahre 2022 passiert ist, wo wir dann 10% Inflation hatten und die Notenbanken wirklich ganz, ganz erheblich in die Eisen gehen mussten, um das wieder gerade zu biegen. Das ist der Hintergrund, warum die Notenbanken jetzt sagen werden, ja, wir müssen ein bisschen gegensteuern, und das wird im Juni jetzt mit der nächsten Zinssetzung der EZB passieren, dann wird es eine Zinserhöhung geben.
Donald Trump dürfte es aber nicht schmecken, ne? Weil er war ja immer so ein Vertreter, die Zinsen ganz radikal runterzuknüppeln, damit die Wirtschaft ordentlich brummt, weil wenn die Wirtschaft brummt, ist es gut, und dann ist es gut für ihn.
Ja, und wir müssen aber auch ganz klar sehen, dass wir hier im Frühstadium von Inflation, es geht noch immer eher noch um Vorsorge. Und auch für die Fed ist das so. Das heißt also, bei der Fed, dass die Zinsen erhöht werden, ist zurzeit nicht notwendig. Da geht es eher darum zu fragen, ist das, was man eigentlich vorhatte, nämlich die Zinsen zu senken, jetzt so der richtige Zeitpunkt? Mhm. Und deswegen wird es wahrscheinlich dort eher dazu kommen, dass man die Zinssenkung verschiebt, was aber auch schon schwierig sein könnte, denn Donald Trump will ja eben sichtbare Erfolge überall auf allen Feldern. Und wenn da gar nichts passiert, dann ist das natürlich aus seiner Sicht eine Niederlage. Wobei, wir hatten das, glaube ich, im Podcast auch schon, wir glauben nicht, dass die Notenbank in Amerika jetzt in der Zinspolitik abhängig wird vom Weißen Haus und jetzt die Zinsen auf Null prügelt. Das bringt ja überhaupt nichts. Dann gehen ja die Zinsen am langen Ende, das heißt am Kapitalmarkt, nach oben. Das ist ja vollkommen wirkungslos, und das weiß eigentlich auch die Regierung. Das heißt, für uns ist die Frage der Abhängigkeit Notenbank USA vor allen Dingen ein Thema für die Regulierung der Banken und weniger für die Zinspolitik. Da geht es darum, werden die Banken dazu animiert, Staatsanleihen zu kaufen, weil der amerikanische Staat so hoch verschuldet ist? Wird man Anreize oder Verpflichtungen sogar aufbauen, um diese hohe Staatsverschuldung in die Märkte zu drücken? Da spielt die Musik. Das ist viel weniger spektakulär. Die Zinspolitik wird, glaube ich, durch diesen Präsidentschaftswechsel da in den USA kaum beeinflusst.
Aber auch die EZB, die wird sich ja ähnliche Gedanken machen, denn auch hier wird ja die Inflationsrate so ein bisschen anziehen, vermutlich durch die, und tut es ja auch schon anscheinend, durch die erhöhten Energiekosten. Da wird man ja dann ähnliche Überlegungen treffen müssen.
Genau, und das passiert auch im Hintergrund. Der Zentralbankrat hat ja auch schon kommuniziert, und was man hört und weiß über die Argumente, dann ist es genau so. Wir machen jetzt vor allen Dingen Vorsorge dagegen, dass die Menschen glauben, sie könnten jetzt eben die Preise einfach so einfach weitergeben und damit die Inflation eben in die Breite tragen. Und das ist der Grund, warum es jetzt den Zinsschritt gibt. Wenn sofort danach, also in den nächsten acht Wochen, die Krise im Nahen Osten beendet wird, dann ist ein zweiter Zinsschritt vielleicht sogar gar nicht mehr notwendig. Das muss man sich dann sehen. Denn je nachdem, wie eine solche Lösung aussieht, aber wenn es eine tragfähige Lösung ist und die Transportwege wieder geöffnet werden, dann wird der Markt trotz der Beeinträchtigung bei der Infrastruktur im Golf, der Markt wird sehr schnell wieder an die Überversorgung der Weltwirtschaft mit Rohöl vor dem Iran-Krieg anknüpfen. Denn das war der Trend. Der Trend war, dass die Ölstaaten eigentlich eher die Ölhähne zu weit aufgemacht haben. Und das wird dann sehr schnell wieder dazu führen, dass der Markt wahrscheinlich sinkende Ölpreise, und zwar deutlich sinkende Ölpreise, erwartet und einpreist. Dann ist, wie gesagt, bei der Notenbank also keine weitere Vorsorge mehr notwendig.
Mit den Ölpreisen ist es irgendwie ganz lustig. Ich habe mich gerade so zurückerinnert. Ich kann mich noch erinnern, da waren die Ölpreise mal so bei 18 Dollar oder so. Aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie bei meiner Oma, wenn die immer gesagt hat, früher hat das Brot nur 10 Pfennig gekostet.
Genau, genauso wie es jedes Jahr auch immer mehr Millionäre gibt, weil bei einer Inflation von 2% halbiert sich der Geldwert alle 30 Jahre. Das heißt also, rein nominal steigen eben Einkommen und die Zahlen steigen an, sagt uns aber nicht viel, weil wir müssen ja wissen, wie viele Minuten müssen wir wirklich für einen Liter Öl arbeiten. Das ist eigentlich das, worüber wir uns kümmern sollten, aber das wird eben kaum veröffentlicht. Und deswegen ereifern wir uns so an solchen Zahlen. Ja, das ist aber nicht die richtige Art, wie man darüber nachdenken sollte.
Ja, ich habe auch letztens gerade gedacht, so das Thema Inflation, da wird ja dann auch immer gesagt, ja, inflationsbereinigt sind diese 5.000 Euro in 10 Jahren 3.900 Euro. Aber das ist so eine Zahl, mit der man eigentlich weniger anfangen kann, weil in Wirklichkeit steht ja immer noch die 5.000 auf dem Konto, also wenn jetzt keine Verzinsung dazu kommen
sollte. Aber trotzdem ist eigentlich das die richtige Maßstab, denn
ja,
es geht ja darum, was kann ich dann tatsächlich bewirken mit diesen 5.000 Euro. Das ist in zehn Jahren weniger als heute.
Aber die Rechnung, wie du es gemacht hast, ist ja eigentlich viel schlauer. In 10 Jahren kann ich mir von den 5.000 Euro, ich weiß nicht, so und so viele DVDs kaufen. Nee, gibt's nicht mehr, aber irgendwas kaufen.
Ja,
kann ich dann nur 20 weniger von kaufen.
Ja, genau.
Dann wird es irgendwie greifbarer, finde ich.
Man muss es in Kaufkraft, Arbeitsminuten wird ja manchmal gemacht, ja, umrechnen. Aber das ist vielleicht eine generelle Botschaft. Die reinen Zahlen, die aufgerufen werden und diese Billionenbeträge, die muss man immer ins Verhältnis setzen. Einmal dazu, was überhaupt gemeint ist, wenn man von ganzen Staaten spricht, hat man natürlich riesige Zahlen, aber dann auch historisch eben in die Zeit. Und gerade eben dieses Argument, die Leute werden immer reicher und es gibt immer mehr Millionäre, da fühlt man sich automatisch schon ärmer, wenn man kein Millionär ist, aber man muss ja auch sehen, dass die eigenen Einkommen in den letzten 10, 20 Jahren ja auch angestiegen sind in andere Regionen. Ja. Und das, wenn man sich fragt, wie ungleich ist die Welt, dann sollte man sich eher Verteilungsstudien anschauen. Und da gibt es sicherlich auch einiges zu entdecken, aber die Einkommensungleichheit beispielsweise ist eben nicht so prekär, wie eben dieses Argument, dass es immer mehr Millionäre gibt, in jeder Zeitungsmeldung eben uns dann immer glauben machen wollen.
Ich merke schon, du wirst richtig emotional bei dem Thema.
Es ist ein einfaches Thema. Es gibt ein paar Themen, die eben sehr gerne gemeldet werden und vor allen Dingen sich jedes Jahr wiederholen. Dazu gehört die Meldung.
Es immer, gibt immer mehr Millionäre. Mehr.
Und dazu gehört die Meldung, der Markt hat gecrashed. Ja, immer wenn es einen Crash gibt, ist das natürlich auf den ersten Seiten der Zeitung und dann wird eben berichtet über 5 Billionen Euro, die da vernichtet worden sind.
Aber über die Aufholjagd wird dann nicht so...
Wir hatten es, glaube ich, hier auch schon häufiger. Da wird dann natürlich nicht drüber berichtet. Ja, ja. Und das sind einfach Themen, die sich immer wiederholen und jemanden, der lange dabei ist, natürlich ermüden, aber immer wieder auch Empörungswellen auslösen, die aus Sicht des Beobachters, des Experten und auch jedes Beobachters, der lange dabei ist, eben nicht angemessen sind.
Dann lass uns zum Abschluss nochmal die Empörung über die Empörungswellen verlassen und nochmal ein bisschen nüchterner drauf schauen auf das kommende Jahr, denn so langsam nähern wir uns ja dem Ende des ersten Halbjahres. Das war jetzt ja turbulent genug, wieder viel turbulenter, als wir uns gewünscht hätten. Wie schaut ihr denn auf das restliche Jahr jetzt so drauf? Wie sehen eure Prognosen aus?
Ja, guter Abschluss. Also, wir bewegen uns nach wie vor in unserem sogenannten Hauptszenario und das beinhaltet eben die Beendigung des Militärkonflikts und damit auch die Senkung der Ölpreise. müssen aber dazu sagen, dass dieses Risikoszenario, was wir ja in dieser Folge hier beleuchtet haben, dass das jetzt bei einer Wahrscheinlichkeit von 25% liegt. Wir haben mal gestartet mit 10%, also wir müssen das ernst nehmen. Aber nochmal der Hinweis, gerade Richtung Aktienmärkte, selbst wenn dieses Risikoszenario eintritt, dann ist das alles andere als das Ende der Aktienwelt, sondern im Gegenteil, dann heißt es wachsam sein und eher gezielt für lange Zeit in der Zukunft Positionen aufbauen, die dann eine gute Chance auf Rendite haben.
Ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, für heute. Ist ein bisschen länger geworden, weil du dich so empört hast über diese Millionäre heute.
Habe ich mich so empört?
Ja, ein bisschen nein. Hast du dich empört. Aber macht ja nichts. Kannst ja auch mal empört sein.
Nein. Wir beschreiben. Aber du hast recht. Manchmal gibt es Dinge, wo man sich fragt, wo bleibt die Vernunft?
Ja, aber es ist halt auch so schön einfach und so eine schöne Schlagzeile. Ja. Immer mehr Millionäre in Deutschland.
Ja.
Wir werden sie bald alle wieder sehen wahrscheinlich, immer zum Jahreswechsel und zum Jahresanfang.
Wenn wir lange genug warten, sind wir selber Millionäre.
Meinst du?
Ja, wenn wir einfach jedes Jahr 2% Inflation und Einkommenszuwächse, vielleicht müssen wir sehr lange
warten. Ich kann sagen, also da muss die Lebenserwartung aber deutlich steigen in Deutschland, dass ich das noch erlebe.
Aber es, du näherst dich auch langsam.
Naja. Wie war das? Langsam nähert sich das Eichhörnchen oder so.
Naja. Ja,
also meine Fondssparpläne laufen durch, von daher ich tue alles, um auch das zu erreichen, aber ich glaube nicht mehr dran. Nichtsdestoweniger, vielen Dank dafür, dass du hier heute mal wieder Rede und Antwort gestanden hast, uns einen tollen Einblick gegeben hast. Eine kleine Vorlesung zum Thema Zinspolitik der Notenbanken fand ich auch sehr interessant, mal wieder da reinzuschauen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben an unseren Chefvolkswirt oder Themen haben, die wir hier mal beleuchten sollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@deka.de oder kommentieren Sie auch gerne unter den Social Media Posts, die es auch mal zu unserem Podcast gibt. Das war's von uns für heute. Machen Sie's gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.